Willkommen bei R&G, Zeit für Neues, dem Immobilien- und Investment-Podcast. Begleite Immobilienexperte und Baufinanzierer Marc Günther auf einer Reise durch die faszinierende Welt der Investoren.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Interview-Folge. Ich habe den nächsten spannenden Interviewpartner bei mir sitzen, den Justin Busch. Justin ist seit 4 Jahren in der Immobilienwelt aktiv, hat mittlerweile 40 Einheiten aufgebaut, 2 Unternehmen, 22 Mitarbeiter, führt ein eigenes Ingenieurbüro. Holdingstruktur, weiß ich, ist ein Thema. Also es wird auf jeden Fall, glaube ich, heute sehr spannend, dir zuzuhören. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Grüß dich, Marc.
Also vielleicht fangen wir mal vorne an in deinem beruflichen Kontext. Ingenieurbüro habe ich jetzt gerade schon angesprochen. 2017 hast du dich selbstständig gemacht. Worum geht es in deinem beruflichen Alltag?
Ja, technische Gebäudeausrüstung. Also mein Ingenieurbüro ist entstanden quasi aus der Elektrotechnik. Wir haben Planer und Ingenieure bei uns und wir planen große Objekte. Man kann sich das vorstellen, größere Schulen, größere Hotelanlagen, Produktionshallen, Lagerhallen. Sowas in die Richtung, deutschlandweit.
Also das heißt, du hast aus beruflichem Kontext schon immer Verbindungspunkte irgendwie mit Immobilien gehabt, aber im industriellen Bereich eher so, ne? Also größere Gewerbeeinheiten, so in dem Bereich.
Ah, das würde ich nicht sagen, eigentlich nicht. Also ich komme aus dem Handwerk,
okay.
Bin auch gelernter Elektroinstallateur, also eine ganz normale Ausbildung im Handwerk in einem eigentlich eher kleineren Unternehmen bei uns und habe mich dann quasi, nachdem ich meinen Meister gemacht habe, habe ich versucht, ins Ingenieurbüro zu kommen und habe es dann auch geschafft, dort eben gelernt und habe dann eben die Berührungspunkte gehabt mit größeren Immobilien. Mhm. Da hat man dann gemerkt, dass man auch größere Dinge umsetzen kann.
Wie alt bist du jetzt heute?
33.
Also noch gar nicht so alt, aber schon ein paar Jahre selbstständig. Wie lange Selbstständigkeit hast du jetzt hinter dir?
Ja, seit 2017, also insgesamt jetzt 8 Jahre.
Das ist schon was. Und dann 22 Mitarbeiter aufgebaut, ja, in der Zwischenzeit.
Richtig.
Wann fing es denn an, dass du darüber nachgedacht hast, im privaten Bereich Immobilien auch spannend zu finden?
2020, würde ich sagen. Da fing das so langsam an. Da hatte man ja sein Umfeld so weit aufgebaut, dass man relativ viel Know-how eben gesammelt hat und da konnte man eben sehen, dass man viele kleine Puzzleteilchen hatte, die man dann irgendwie zusammensetzen konnte.
Hast du mit der klassischen Eigennutzerimmobilie angefangen oder erst mit der Vermietung?
Ich habe mit meiner Eigennutzerimmobilie angefangen seinerzeit. Das hatte eben auch private Gründe. Kind war im Ammarsch, unsere Wohnung war etwas kleiner. Habe aber da eben dementsprechend schon darauf geachtet, dass das Ganze eben nicht nur von mir selber getragen wird.
Also das heißt Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung dabei, oder?
Es war ein Einfamilienhaus, hatte noch keine Einliegerwohnung drin, aber die habe ich halt schon gesehen beim Kauf.
Mhm.
Und somit hat sich das dann ganz gut ergeben.
Und wie kam dann die Brücke zur ersten vermieteten Einheit?
Beruflich hat man natürlich relativ viel damit zu tun. Mein Vater selber kommt auch aus dem Handwerk. Der ist gelernter Maler und hat relativ viel mit Trockenbau natürlich auch zu tun. Und da ist man natürlich irgendwie aufgewachsen mit Immobilien an sich. Und da hatten wir bei uns in der Umgebung, waren wir auch auf der Suche nach einer Büroimmobilie tatsächlich.
Mhm.
Und,
für das, euer Ingenieurbüro?
Für unser Ingenieurbüro, genau, richtig. Und da hatte sich eben eine sehr interessante Immobilie ergeben. Und da haben wir so die ersten großen, für uns großen zu dem Zeitpunkt, das erste große Projekt, Sanierungsobjekt an sich ergeben.
Und das habt ihr dann mit eurem Ingenieurbüro selber bezogen, um dort dann von dort aus zu arbeiten und dann noch Einheiten zusätzlich vermietet oder nutzt ihr das ganze Gebäude?
Also es war der Plan, dass wir Einheiten vermieten, das ist ungefähr 400 Quadratmeter groß, auf 4 Etagen aufgeteilt und wir haben, als wir eingezogen sind 2020, nur 2 Etagen an sich genutzt und hatten dann eben im Dachgeschoss schon eine Wohneinheit ausgebaut und die Etage darunter als Coworking Space angedacht. Das haben wir dann eben dementsprechend zu dem Zeitpunkt auch gestartet, lief eigentlich auch relativ gut. Die langfristigen Mieter sind bei uns noch, aber man kann sagen, dass wir jetzt aktuell ungefähr 375 Quadratmeter mit unserem Ingenieurbüro selber besetzen.
Okay, also ihr seid recht schnell gewachsen und dann brauchtet ihr den Platz, richtig, für euch selber. Okay. Einen Punkt würde ich an der Stelle noch mit einbringen, weil ich ja so ein bisschen weiß, was ihr da beruflich macht. Ihr habt ja einen Fokus auf Ökologie im Gebäude im Prinzip, ne? Kannst du das einmal so ein bisschen umreißen? Was bedeutet das und was spielt das für dich für eine Rolle?
Ja, also wir haben ein Ingenieurbüro mit dem Fokus auf nachhaltige Gebäude, Gebäudetechnik, also ressourcenschonend. Mhm. In der TGA bedeutet das, wir schauen, wie kann ich die Immobilie im Bestand, vor allen Dingen bei Bestandsobjekten, eben wieder herrichten und kann sie so effizient gestalten, dass sie auch wirklich langfristig nutzbar sind und bewohnbar und auch natürlich bezahlbar letzten Endes. Das heißt, wir fokussieren uns eben auf die Sanierung von der Heizungstechnik, von der Lüftungstechnik bis hin zur Elektroinstallation. Und da spielt Nachhaltigkeit bei jedem Objekt im Übrigen unterschiedlich natürlich eine große Rolle.
Ich finde das interessant, weil es gibt in meinen Augen da zwei Sichtweisen von den Investoren. Es gibt einmal die renditegetriebenen Investoren, die sagen, was habe ich mit Nachhaltigkeit an der Mütze? Die Gesetzgebung, Gebäudeenergiegesetz, gibt immer mehr Vorgaben, die regen sich darüber auf, die hinterfragen diese ganze Systematik und sagen, ja, wie sollen wir denn da noch wirtschaftlich Wohnraum anbieten, wo wir am Ende sogar noch mit Geld verdienen können? Und ich würde behaupten, meine Wahrnehmung von dir ist eher auch so, dass du natürlich den Renditefaktor nicht außer Acht lässt, aber trotzdem schon auch auf das Thema Nachhaltigkeit sehr, sehr viel Wert legst und das auch in deinem eigenen Bestand so umsetzt. Kannst du da mal ein paar Beispiele geben, was man als Investor machen kann, wo man beide Parteien im Prinzip mit glücklich macht? Also das Renditeherz des Investors, aber auf der anderen Seite auch die Nachhaltigkeit im Gebäude nach vorne bringt?
Ja, als erstes muss man natürlich schauen, also man muss weg davon gehen, dass das Ganze mittelfristig betrachtet wird. Mhm. Also es ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Das funktioniert nicht anders. So ist es so, dass die Amortisierungszeiten eben bei neuen Techniken nur mal länger als 10 Jahre in der Regel eben andauern. Das muss man so sehen. Das wird natürlich jetzt aktuell mit den möglichen Förderungen so ein bisschen noch verschönert letzten Endes, aber im Endeffekt ist es ja so, was kann die Immobilie jetzt, wie viel Kilowattstunde muss ich eben dementsprechend einbringen, damit ich sie ganz normal nutzen kann und wo ist am Ende des Tages das Ziel? Und da kann ich mit relativ viel Leistung natürlich, das muss man sagen, also relativ viele Gewerke, die damit zusammenspielen, auch relativ viel umsetzen, Heizungsanlagen, Fassadenanlagen. Dämmung im Allgemeinen an sich, bauphysikalische Mängel vom Gebäude erkennen relativ schnell, typische Probleme aus den 60er, 70er Baujahren und die dann eben auch mit relativ einfachen Dingen eben dann auch fixen. Wichtig ist, dass man das Ganze eben langfristig sieht, also 20 Jahre sollte man schon im Auge behalten. Man muss sich aber auch die Frage stellen, was würde mich die Immobilie kosten, damit ich am Ende des Tages eine neue Immobilie dorthin stellen würde, ungefähr mit demselben Effizienzwert. So, und wenn ich das ins Verhältnis setze, dann sehe ich, dass unter dem Aspekt Nachhaltigkeit, ich kann Bausubstanz an sich behalten, ich kann sie sanieren und ich sehe auch, was ich für Werkstoffe an sich halte. Wenn ich den Prozess eben dementsprechend auch noch mit in die Waagschale lege, dann ist es am Ende des Tages eigentlich ganz klar, dass ich Bestand eben neu aufwerte.
Jetzt sage ich mal ganz ketzerisch, um das auch so ein bisschen rauszukitzeln. Eigentlich geht es aber bei den Sanierungen doch darum, die Nebenkosten der Mieter zu reduzieren. Was habe ich denn als Investor davon?
Das ist ein relativ leichter Punkt, da kann ich gut kontern. Umso niedriger die Nebenkosten für die Mieter, umso höher kann ich ja im Endeffekt eigentlich die Kaltmiete ansetzen.
Ja, das bringt es ziemlich gut auf den Punkt, aber das ist in meinen Augen immer so dieses Vorurteil, ne? Also, dass man sagt, ja, warum soll ich mich denn darum kümmern, dass die Nebenkosten für die Mieter niedriger werden? Aber klar, man muss ja das Gesamtbudget des Mieters irgendwie im Auge behalten und natürlich, wenn man eine schöne neuwertige Immobilie dem Mieter zur Verfügung stellt, dann darf ich auch als Investor dafür mehr Kaltmiete verlangen als bei einem alten Gebäude, wo die Fenster so pfeifen, dass da die Kerzen auf der Fensterbank ausgehen und die Energie nur so nach draußen jagt im Prinzip. Ne? Als Immobilienmakler kann ich natürlich auch sagen, aktuell wird es immer wichtiger, wie der Energieausweis der Immobilien aussieht. Nicht nur wegen des Gebäudeenergiegesetzes, sondern auch in der Bewertung heute schon dieser Objekte. Die Banken haben neue Taxonomiegesetze, die legen auch immer mehr Wert auf die Nachhaltigkeit und auch auf die Energieeffizienz der Gebäude und wollen natürlich wissen, wie kriegt man als Investor einen gewissen Energiestandard in dem Gebäude in den nächsten Jahren umgesetzt. Ne? Also das heißt auch heute aus dem Thema Werthaltigkeit, wie werthaltig ist mein Objekt, da spielt die Miete nicht mehr nur die Rolle, sondern die Banken achten auch immer mehr auf die Substanz des Gebäudes. Ne?
So ist es. Also Lage war damals und das Ganze geht jetzt gerade in die Richtung Lage, Energie.
Ist auch kein platter Spruch. Also egal, ob wir über Baufinanzierung sprechen oder Immobilienmaklerei, unterschreibe ich das zu 100%. Ich habe letztens noch mit einem Banker gesprochen, der mir für nächstes Jahr im Prinzip so einen kleinen Ausblick gegeben hat, was die Banken da machen werden. Die werden immer mehr Wert auf die gesamte Portfoliostruktur deines Bestandes legen. Wie hoch ist der durchschnittliche Energieeffizienzwert deines Portfolios? Und dann werden die mit Pauschalen rechnen, die du in deiner Haushaltsrechnung zusätzlich berücksichtigen musst, um deine Objekte in den nächsten Jahren auf das gewünschte Energielevel einfach bringst. Ne? Und deswegen ist das, glaube ich, auch ein Thema, was man natürlich eine Zeit lang irgendwie außer Acht lassen kann und so nach dem Motto, oh Gott, da kommt was auf mich zu, ich ignoriere das einfach mal, aber es ist unausweichlich. Ne? Also wir werden über kurz oder lang damit konfrontiert werden müssen und haben uns dann auch keine Chance mehr dagegen zu wehren.
Ja, das sehe ich ähnlich. Also aktuell ist es so auf dem Markt, wenn du Finanzierung anfragst, dann ist die Frage, was haben wir jetzt für einen Effizienzwert? Und viele Banken sagen schon ab E oder F, nee, mache ich nicht. Nur wenn du eben dementsprechend jetzt hier auch gleich die Sanierung mitmachst und das Ganze eben irgendwo in die Richtung A, B, C bringst.
Auf jeden Fall. Wenn wir jetzt nochmal konkret auf deinen Bestand eingehen. Jetzt bist du ja selber auch als Investor unterwegs und hast dann nach der Büroimmobilie angefangen, auch Objekte für die Fremdvermietung zu kaufen. Wobei hast du oder worauf hast du da beim Kauf Wert gelegt? Mit dem Wissen, das wir jetzt haben, dass du ja sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und sowas legst. Jetzt gehst du in so ein altes Gebäude rein, was du dir zum Kaufen anschaust. Worauf legst du da Wert?
Da habe ich das nächste Puzzlestück quasi zusammengefügt und mich relativ viel mit Steuern auseinandergesetzt und natürlich gemerkt, dass wir hier in Deutschland relativ viel subventionieren und um Wohnraum eben dementsprechend zu schaffen und auch zu erhalten. Und das konnte ich natürlich dann ganz gut zusammenbringen. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich Immobilien kaufe, die sanierungsbedürftig oder auch stark sanierungsbedürftig sind, die ich gut sanieren kann durch relativ viel Know-how, was man sich eben angeeignet hat und auch die Strukturen und Beziehungen eben mittlerweile. Und habe dann eben dementsprechend natürlich auch geschaut, was kann ich dort für Steuermodelle je nach Immobilie, in Immobilienrichtung eben anwenden, um natürlich zu gucken, dass ich das Ganze in meine Struktur unterbringe.
Also ich sag mal, zusammengefasst heißt das, du achtest darauf, dass du irgendwie über Fördermittel und so die Sanierungen werthaltig mitfinanzieren lässt. Ja. Und auf der anderen Seite Steuergestaltung, die 15%-Grenze in den ersten 3 Jahren, das sprichst du konkret an?
Genau. Also in den ersten 3 Jahren dann die 15% und darauf folgend eben dann über die 5 Jahre die 20, so in die Richtung zu denken. Das heißt, ich kaufe Immobilien, renoviere in den ersten Jahren eben die Wohnungen an sich durch, mit Bädern, ohne Bädern, wie auch immer, und schaue dann, dass ich große Investitionen dann ab dem 4. Jahr eben tätige. Das können dann eben auch Heizungsanlagen sein, die man dann mit Fördermittel eben dann auch ganz gut von der Investitionssumme unterbringt. Ne?
Das heißt also, Rohdiamanten kaufen, die schon perspektivisch irgendwie im Kopf durchsanieren quasi, gucken, in welchem Zeitplan ich das mache. Also nicht direkt beim Kauf alles umsetzen, sondern peu à peu da, wo es sinnvoll ist.
Genau.
Das mit den Steuern, kannst du das mal ein bisschen genauer erläutern? Warum ist das ein spannendes Thema im Bereich mit Immobilien?
Ja, Deutschland, also im Gegensatz zu anderen Ländern, wie zum Beispiel in der Schweiz, wo Kapitalerträge eben gut subventioniert werden, ist es halt hier in Deutschland so, dass Wohnraum nun mal knapp ist, grundsätzlich. und wir die Möglichkeit haben, eben über diese Gestaltung den Wohnraum zu sanieren oder erhalten zu lassen. Wir können Investitionen tätigen, mit Eigenkapital, mit Fremdkapital, wie auch immer, und dann natürlich die eigene Steuerlast eben deutlich senken und diesen Vorteil dann auszunutzen, als Unternehmer das zu sehen. Das macht dann natürlich am Ende des Tages auch noch Spaß.
Mach mal ein konkretes Beispiel. Also wie wirkt sich sowas auf meine Steuerlast aus?
Also nehmen wir mal an, wir würden relativ simpel 100.000 Euro im Jahr verdienen, also relativ simpel zu rechnen. Ich kann in diesem Jahr 25.000 oder 15.000 Euro dann dementsprechend bei einer neuen Immobilie einsetzen, 15%. In dem Fall, wenn wir davon ausgehen, dass die Immobilie auch ungefähr 100.000 Euro an Wert hat, reinen Immobilienwert, wichtig. Und ich würde diese 15.000 Euro für eine Sanierung eben dementsprechend einsetzen, darf ich in den nächsten 3 Jahren diese 15.000 Euro bei der Immobilie zwar nicht überschreiten, aber in diesem Investitionsjahr kann ich die 15.000 Euro bei mir in meine eigenen Steuern eben ansetzen und habe auf Papier theoretisch nur 580.000 Euro eben verdient.
Die du dann mit deiner Einkommensteuer versteuern musst.
So ist es.
Das heißt, dadurch, dass du Geld, also 15.000 Euro in deinem Beispiel, in Immobilien investierst, die auf der einen Seite vielleicht die Mieten sogar steigern, auf der anderen Seite den Wert deiner Immobilie steigern, hast du zusätzlich noch den Effekt, dass du auf der anderen Seite in deiner Einkommensteuer auch nochmal eine Steuerersparnis drin hast.
Genau so ist es. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich kann eben das Geld, also ich muss das Geld nicht selber einsetzen, sondern ich kann es eben als Fremdkapital nutzen.
Perfekt. Und wenn wir das noch über die KfW zusätzlich finanzieren, als Beispiel, dann gibt es vielleicht sogar noch Tilgungszuschüsse oder zinsgünstige Darlehen.
Richtig.
Ja. Wie oft nutzt du BAFA-Fördermaßnahmen für deine Investitionen?
Also BAFA und KfW-Fördermaßnahmen relativ häufig, logischerweise. Mhm. Also bei energetischen Sanierungen eigentlich immer.
Also ich finde das Thema brutal spannend und muss auch sagen, ich habe mich da natürlich selber auch schon intensiver mit auseinandergesetzt. Ich finde, eine der größten Herausforderungen für Leute, die jetzt nicht aus diesem Bereich kommen, ist, einen Überblick zu behalten.
Ja.
Also was gibt es überhaupt für Fördermöglichkeiten? Ich weiß nicht, wie oft ich schon mit Kunden zusammengesessen habe, die mir dann erzählt haben, ja, wir haben hier alle Fenster neu gemacht, und dann frage ich, und haben sie Fördermittel in Anspruch genommen? Nee, wie? Da gibt es Fördermittel. Und dann kommt meistens das Erwachen nach der durchgeführten Maßnahme, und rückwirkend kann man es halt nicht mehr in Anspruch nehmen.
Ja.
Hast du da einen Tipp für die Zuhörer, wo man sich da gut informieren kann, oder vor allen Dingen, über welche Produkte sollte man sich da informieren?
Ja, also es gibt vor allen Dingen wichtige Fördermaßnahmen bei der KfW, ist Thema Heizung, Lüftung und Sonstiges. Das heißt, technische Maßnahmen an sich. Es gibt von der KfW auch eine Übersicht als Mindmap, die kann man eigentlich ganz gut zugrunde legen, dass man in relativ kurzer Zeit eben mit einem Blick geschaut hat, was kann ich alles fördern. Da muss man natürlich in die einzelnen Fördermaßnahmen nochmal explizit reingehen, damit man die ganzen Grundlagen bzw. Anforderungen auch im Blick hat. Das ist auch ganz wichtig. Und bei der BAFA ist es so, dass alles, was mit energetisch passiven System zu tun hat, also Fenster, Fassade, Dach, Gebäudehülle im Allgemeinen, eben dementsprechend grundsätzlich förderbar ist. Da kann man immer mal reingucken. Das sollte man einfach mal gehört haben und bevor man eben dementsprechend den Auftrag vergibt, vielleicht nochmal reingucken. Das ist wichtig. Ja.
Also ich werde auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge unten drunter nochmal die Mindmap verlinken, weil ich glaube, das ist gar nicht so unwichtig. Und es gehört für mich auch zu einer Pflichtlektüre mit dabei. Also man kann das ignorieren, man kann sich dann über die gestiegenen Handwerkerrechnungen aufregen oder man weiß, wie das Spiel gespielt wird sozusagen, und man sucht für sich die beste Möglichkeit, um jegliche Sanierungen in irgendeiner Art und Weise fördern zu lassen. Weil nur dann wird es halt, also alle gucken irgendwie, dass man einen möglichst günstigen Kaufpreis am Anfang realisiert und versucht, den Zins nochmal irgendwie zu verhandeln. Aber da wird halt oft Geld liegen gelassen, weil man einfach das Wissen nicht dazu hat. Deswegen gehört das für mich mit zum gesamten Puzzle mit dazu, dass man das Puzzleteil auch noch mit berücksichtigt.
Absolut,
ne?
ja.
Wenn wir jetzt nochmal zu deinem Immobilienbestand kommen. Jetzt hast du in den 4 Jahren knapp 40 Immobilien, 40 Einheiten aufgebaut. Pro Jahr ungefähr 10 Einheiten. Das ist ja schon also eine logistische Herausforderung. Wo würdest du sagen, was waren für dich die größten Herausforderungen dabei?
Also die größten Herausforderungen dabei waren am Anfang, bei den ersten Immobilien erstmal zu sehen, was für Überraschungen während der Sanierung auf mich zugekommen sind. Das, was ich da gelernt habe, ist einfach Grundlagenarbeit, die ich jedem ans Herz legen würde, von vornherein zu machen, Thema Baugenehmigungszustände. Wie sieht es da jetzt aktuell aus?
Kannst du ein konkretes Beispiel machen? Was meinst du damit?
Also wir haben beispielsweise ein altes Fachwerkhaus gekauft mit Gewerbeeinheit zu dem Zeitpunkt. Und das Gebäude wurde zu diesem Zeitpunkt eigentlich auch in einen ungenehmigten Zustand, also einen genehmigten Zustand genutzt, aber mit ungenehmigter Nutzung, würde ich mal so sagen. Wir wollten dort Wohnungen rausmachen und eine Gewerbeeinheit und haben natürlich jetzt erstmal relativ zügig gestartet, weil wir eben alle Mittel hatten und haben aber am Ende des Tages eben nicht sofort darauf geachtet, was habe ich für eine Substanz an sich und in welcher Gebäudeklasse würde ich mich nach Fertigstellung eben befinden. Mhm. Das war ein großes Thema, hat uns auch definitiv viel Geld gekostet, war aber absolut klassisch mein Fehler, vorher nicht geschaut. Was habe ich jetzt eben dementsprechend genehmigt? Wie ist es genutzt worden? Ich bin davon ausgegangen, dass die alte Nutzung in jedem Fall genehmigt war, war dem aber nicht so. Und das hat uns vor allen Dingen im Thema Brandschutz relativ viel Nerven, Zeit und Geld gekostet. Mhm. Das bedeutet, die Wohnungsumrandungen müssen eben eine gewisse Qualifizierung haben. Je nach Gebäudeklasse sind die auch unterschiedlich. Und das ist zwingend zu beachten.
Also Learning daraus für jemanden, der jetzt eine Immobilie neu kaufen möchte. Aufpassen, sind alle aktuellen Nutzungszwecke genehmigt? Wie kann ich das herausfinden?
In die Baugenehmigung eben dementsprechend reinschauen und dann eben die aktuelle, also den Genehmigungszustand mit der jetzigen Nutzung eben nochmal überprüfen. Mhm. Das ist eigentlich der Weg, klar.
Tatsächlich eine Sache, die ich anfangs gar nicht gemacht habe, muss ich gestehen. Also als ich losgelegt habe, habe ich das überhaupt nicht hinterfragt, sondern ich habe gedacht, wenn das als Ladenlokal, ich habe zum Beispiel mal eine Kneipe, also Mehrfamilienhaus, wo unten eine Kneipe drin war, gekauft und da habe ich gar nicht hinterfragt, ob das als Kneipe genehmigt ist oder nicht, sondern ich bin davon ausgegangen, wenn es so verkauft wird, dann ist das so. Ne? Aber das Learning jetzt aus dieser Geschichte von dir ist ja, dass man im Prinzip in der Ankaufsprüfung sich schon mit der konkreten Genehmigungssituation auseinandersetzt.
In jedem Fall. Bei uns war es so, es war ein Friseursalon und der wurde auf 2 Etagen genutzt. Aus der Gewerbeeinheit unten im Erdgeschoss heraus wurde ein Durchbruch geschaffen nach oben, ins erste Obergeschoss. Und diese Situation war Jahrzehnte in Nutzung, aber nie genehmigt.
Ja, das macht Spaß. Und vor allen Dingen, also ich finde, bei solchen Sachen ist ja immer das Ärgerliche, wir reden nur über Papier. Ne? Ja, also in der tatsächlichen Nutzung funktioniert das ja vielleicht sogar, ist bautechnisch schon ausgeführt, ich brauche keine Modernisierungskosten dafür einplanen, aber es muss auf dem Papier halt trotzdem genehmigt sein. Ne? Richtig. Weil gerade wenn wir Mieteinnahmen damit generieren, dann muss das halt alles sauber sein. Ne? Okay, was waren noch andere Herausforderungen? Also Modernisierung, die vernünftig zu planen, war ein Punkt, der dich herausgefordert hat. Was ist so mit Infrastruktur, mit Verwaltung und Hausmeisterdiensten oder sowas? Oder hattest du schon so ein Riesennetzwerk? Was war da so deine Herausforderung?
Ja, anfangs hatte man natürlich noch nicht so ein großes Netzwerk. Verwaltung an sich haben wir jetzt bei uns im Büro selbst. Allerdings kümmere ich mich nicht persönlich darum. Mhm. Das war definitiv eine große Herausforderung am Anfang. Man muss sich natürlich auf sein operatives Geschäft eben weiter auch fokussieren. Das ist halt auch wichtig, dass man diese Strukturen erstmal in irgendeiner Art und Weise erstmal einsetzt. Du hast wirklich die Thematik, wenn du größere Sachen auf einmal kaufst, dass die ganzen Anfragen der Mieter auf einen zuprasseln. Es ist in Bestandsimmobilien ist es natürlich so, dass relativ viel auch im Argen ist, mal hier und da. Vielleicht ist manches eigentlich auch nicht so wild, aber für die Mieter eben dementsprechend dann am Ende des Tages halt schon. Die Strukturen mussten wir bei uns erstmal aufbauen. Wir mussten bei uns eben auch ein Handwerkerteam aufbauen in der Größenordnung jetzt mittlerweile, die sich dann auch um diese Anfragen kümmert und auch um die Renovierung kümmert. Das haben wir jetzt mittlerweile gemacht, ja.
Ich kann mich noch an eine Story bei unserem Immo-Stammtisch erinnern. Da ging es, glaube ich, um Heizöl im Tank. Da hattest du auch eine spannende Geschichte beim Ankauf, irgendwie nicht berücksichtigt, wie voll der Tank war oder sowas. Ich meine, das kam von dir. Und kannst du da mal ein Beispiel zu nehmen? Weil das fand ich auch ein interessantes Learning irgendwie.
Ja, Heizöl war es, glaube ich, nicht. Ich meine, das wäre das Thema gewesen mit den Nebenkosten im Allgemeinen.
Stimmt, ja, du hast recht.
Mhm. Wir haben einen relativ großen Ankauf eben durchgeführt. Es waren insgesamt 24 Einheiten. Und das Thema zu dem Zeitpunkt war eigentlich folgend. Wir haben in dem Augenblick vor dem Winter gekauft und nach dem Winter war Nebenkostenabrechnung für die Mieter. Und hatten natürlich das Problem, dass wir unser Nebenkostenpolster an sich war relativ gering zu dem Zeitpunkt. Es war nach Corona, die Gaspreise haben angezogen, alles ging nach oben. Und wir hatten in dem Augenblick, als die Nebenkosten eben dementsprechend dann die Nebenkostenabrechnung durchgeführt worden ist, einfach nicht so eine hohe Deckung auf diesem Immobilienkonto, wie letzten Endes die Zahlung eigentlich eben mit sich gebracht hat. Und das hat natürlich zum Problem geführt. Wir konnten die Mieter dann in dem Augenblick ja auch nicht mit so einer großen Nachzahlung direkt belasten. Und du hast einfach auch nicht die Liquidität innerhalb von 2 Wochen von den Mietern, logischerweise. Also auch sehr großes Learning. Da würde ich jedem empfehlen, vor allen Dingen bei großen Ankaufssituationen, ein gewisses Polster zu schaffen.
Und die Nebenkostenabrechnung der vorhergegangenen Jahre wahrscheinlich im Ankaufsprozess auch nochmal zu berücksichtigen.
Prüfen.
Ne?
Und prüfen. Ja.
In diesem Zusammenhang, genau, einmal zu prüfen, ob sie auch richtig durchgeführt worden sind.
Ja.
Ne? In dem Zusammenhang hatten wir sind wir von dem Thema zu dem Öltank gekommen und hatten das Beispiel, dass da irgendwie beim Kauf der Öltank relativ leer war.
Richtig.
Und dann kam der Jahreswechsel, es musste getankt werden. Der neue Eigentümer war jetzt verpflichtet quasi, den Tank aufzufüllen und musste dann irgendwie knapp 20.000, also er sprach da von einem Kleinwagen, den er dann mal eben in den Öltank reinpumpen musste.
Ja, das waren 40.000 im Übrigen.
40.000, ja, siehst du. Also bei 24 Einheiten, da braucht man ein bisschen Öl. Ne? Und das sind so Themen, wenn man das noch nicht durch hat, das Thema, denkt man ja vielleicht im Ankaufsprozess auch gar nicht daran, sondern konzentriert sich auf seine Excel-Kalkulation. Richtig. Da steht ja nichts drin von Öltank.
Genau,
ne?
Genau. Gar nicht.
Ja, aber ist definitiv auch eine Sache, die ich für mich auf jeden Fall in den Ankaufsprozessen auch mit berücksichtige. Ich hatte sogar mal einmal die Situation, dass ich ein Objekt gekauft habe, wo von einem Heizungsdienstleister, also der die Heizgeräte abgelesen hat, im Vorfeld ein langfristiger Vertrag abgeschlossen wurde. Und hätte ich den Vertrag, jetzt habe ich ja das Objekt gekauft, hätte ich den Vertrag gekündigt, steht mir ja zu, das Sonderkündigungsrecht, hätte der alte Eigentümer noch eine Abschlagszahlung an den Dienstleister zahlen müssen, weil er für 10 Jahre einen Vertrag abgeschlossen hatte und der Vertrag war 1 oder 2 Jahre alt. Es waren in meinem Fall irgendwie 3.500 Euro Abschlagszahlungen, die dann noch auf den alten Verkäufer zugekommen wären. Ist auch ein Thema, was ich heute mit in meine Kaufpreisverhandlung mit reinnehme.
Das ist ja interessant.
Mhm.
Hatte ich auch noch nicht so.
Dass wieder was
gelernt. Aber ja, ist
ja. Klar. Ja, wenn du einen 10-Jahres-Vertrag da abschließt und dann im Vorfeld verkaufst, gibt es bei manchen Messdienstleistern im Prinzip Entschädigungszahlungen dafür, dass die frühzeitig aus dem Vertrag rausfliegen können. Ne?
Ja, ist ein ähnliches Thema, was wir jetzt aktuell mit der Ister auch haben. Ja.
Mhm. Ja, da gibt es verschiedene Themen. Also das ist auf jeden Fall was, wo man im Ankaufsprozess, und ich glaube, das ist so das Learning aus dem Gesamtkontext, nicht nur Modernisierung planen, sondern auch, ich sag mal, die kaufmännische Due Diligence vernünftig durchführen und sich die Nebenkostenabrechnung nochmal im Detail anschauen. Wenn ein Öltank im Haus verbaut ist oder ein Flüssiggastank, mal darauf achten, wie gut ist der denn gerade befüllt? Müssen wir da jetzt kurzfristig irgendwie dran und müssen nochmal was nachtanken? Weil das die Rendite ja maßgeblich auch beeinflusst.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal die Brücke schlagen zum Thema Steuern, weil ich weiß, dass du da auch ziemlich fit drin bist. Wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass man seine private Einkommensteuer mit klugen Immobilieninvestments drücken kann, wenn man die strategisch irgendwie einsetzt. Du hast aber auch eine Holdingstruktur.
Richtig.
Was hat es denn damit auf sich? Warum hast du dich dafür entschieden?
Also die Holdingstruktur im Allgemeinen ist natürlich sehr interessant, wenn du jetzt mehr Einkommen hast an sich und in irgendeiner Art und Weise schaust, dass du von deinem operativen Geschäft vielleicht mehr einsetzen kannst. Ne? Das heißt, ich habe mir die Holdingstruktur über meine GmbH, mein operatives, über alle meine operativen Geschäfte gesetzt und habe eben so die Möglichkeit, dass ich erst einmal bei der maximalen 30% plus, also 30% Steuerlast in der GmbH eben bleibe, plus die 1,5%, die ich eben dementsprechend dann bei einer Ausschüttung in die Holding eben zahlen muss. Das heißt, ich liege dann insgesamt bei 31,5% und kann über das Geld verfügen. Mhm. Ne, und kann das Geld dann eben einsetzen für weitere Investments, für weitere Strukturen. Hat grundsätzlich nichts mit dem Konsum zu tun. Bei Entnahme von der Holding ins Private muss ich es ganz normal eben weiter versteuern. Aber so habe ich natürlich die Möglichkeit, dass ich einfach mehr steuern kann mit dem, was man verdient hat letzten Endes.
Also es geht am Ende um Gestaltung, ne? Richtig. Also in der privaten Einkommensteuer, Spitzensteuersatz irgendwo, ja. Dann in der GmbH schon die vergünstigte Steuer in Anführungsstrichen, ja. Körperschaftssteuer, Kirche und Soli. So, und dann in der Holdingstruktur halt nochmal den Vorteil, dass du es nicht direkt an dich auskehrst, sondern quasi in eine Spardose auskehrst. Was hat das mit Immobilien zu tun?
Mit Immobilien hat das relativ viel zu tun. Du hast halt den, also der zweite Aspekt ist, das eine ist natürlich, wie gerade gesagt, wir können eben die Steuern deckeln und wir können damit eben auch grundsätzlich mehr steuern und können eben mehr von dem eigenen Geld einsetzen. Das andere ist der Asset. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, die GmbHs, die Firmenstrukturen unter der Holding, eben auch unter demselben Aspekt zu verkaufen mit den 1,5%. Mhm. Und das ist immer ganz wichtig, ne? Am Anfang schon das Ende im Blick haben, dass du die Möglichkeit hast, wenn du jetzt Immobilien quasi als GmbH einkaufst, die unter deine Holding eben setzt, diese auch als GmbH wieder verkaufen kannst und dementsprechend nur mit 1,5% versteuern musst.
7 Jahre Mindesthaltedauer,
ne? So ist es.
In dem Fall, aber trotzdem.
Schon weniger als 10.
Definitiv, ja. Also du redest davon, dass man, um das zusammenzufassen, wenn man jetzt noch nicht so tief in dem Thema ist, ein Mehrfamilienhaus beispielsweise als vermögensverwaltende GmbH kauft.
Genau.
Jetzt habe ich den Nachteil, ich kann zwar nicht steuerfrei verkaufen, aber ich habe den Vorteil, dass ich in der laufenden Besteuerung halt nur 15% versteuern muss.
Korrekt,
warum? Weil ich keine operative Tätigkeit durchführe, sondern nur vermögensverwaltend.
Und welche Steuer fällt dann weg?
Die Gewerbesteuer. Die fällt weg, deswegen bleiben die 15%.
Aber wichtig in dem Fall, muss im Notarvertrag, also im GmbH-Vertrag, ja, schon verankert sein, Vermögensverwaltung.
Ja, auch ein Learning. Ja, kenne ich leider. Genau, so, und jetzt habe ich den Vorteil, dass wenn ich das Objekt nach 7 Jahren veräußere, ich den Gewinn nicht, wie wenn ich ihn privat halten würde, da ich ja vor Ablauf von 10 Jahren verkaufe, müsste ich ja den Gewinn voll versteuern. Und jetzt habe ich den Vorteil, dass wenn ich die Immobilie nach 7 Jahren verkaufe, nur 1,5% versteuere, weil der Gewinn in die Holding reinfließt.
So ist es.
Also auch wieder ein spannendes Thema. Und zusätzlich würde ich bei der Holding auch noch den Mehrwert schaffen, wenn ich die Gewinne aus dem operativen Unternehmen abschöpfe und in die Holding nach oben gebe, quasi in die Spardose reinlege, dann ist die Holding ja auch irgendwann eine Art Bank. Weil ich darf mir natürlich für zukünftige Immobilienkäufe, die vielleicht im privaten Sinn machen, weil ich vielleicht mit dem steuerfreien Exit plane und dafür Geld benötige, könnte ich mir ja von meiner Holding ein Darlehen nehmen und damit dann im Prinzip Nebenkosten, was auch immer, bezahlen und kann quasi mit noch nicht vollständig versteuertem Geld, was noch in der Holding liegt, kann ich mehr hebeln und habe damit einfach größere Summen zur Verfügung und kann damit eigene Bank spielen.
Absolut. Und auch, was halt völlig unterschätzt wird in dem Augenblick, ist das Thema Bonität bei der Bank.
Ja, jetzt kann ich natürlich als Baufinanzier, aber erzähl gerne mal, was du damit meinst.
Na, wenn das Geld eben da in der Holding liegt und es sind auch gute Beträge drin, dann sagt eine Bank natürlich in dem Augenblick, wenn ich jetzt gerne eine 110% Finanzierung haben möchte, naja, können wir eigentlich grundsätzlich gut machen, warum auch nicht? Ne? Mhm. Weil man sieht eben, dass da eine vitale Holding im Hintergrund ist und dass eben auch Liquidität vorhanden ist.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Ist eine ganz andere Ausgangsbasis, als wenn man irgendwie 10.000 Euro Eigenkapital hat und dann mit der 110% Finanzierung für 700.000 Euro um die Ecke kommt und sagt, ich möchte die Nebenkosten auch mitfinanzieren. Ja. Klar, das hat eine ganz andere Wahrnehmung bei der Bank. Ne?
Ja.
Jetzt haben wir in meinen Augen schon sehr, sehr viele Punkte angesprochen und man merkt, dass du ein brutales unternehmerisches Know-how hast. Du bist aber seit 2017 erst in Anführungsstrichen selbstständig, hast aber mittlerweile 22 Mitarbeiter aufgebaut, führst zwei Unternehmen, hast eine Holdingstruktur, hast nebenbei die ganzen Immobilien aufgebaut. Hand aufs Herz, wie machst du das alles? Also von der Struktur her, ne? Also wie kriegst du das alles unter einen Hut? Du bist auch noch Papa.
Richtig, zwei Kinder.
Wie funktioniert das?
Also machen. Es führt kein Weg dran vorbei, einfach machen. Also es ist so, dass die ersten Jahre waren knüppelhart, auf jeden Fall. Absolut. Also wenig Schlaf, wenig Freizeit. Sonntagnachmittags war quasi die Freizeit. Man war auf vielen Feiern. Eigentlich nur körperlich anwesend. Mhm. Und der Körper und der Geist, der brauchte erstmal ein bisschen, bis man das Ganze so verarbeitet. Obwohl er funktionieren musste. Und ich glaube, der eigentliche Schalter am Ende des Tages war 2019, als ich angefangen habe, mich absolut mit mir selber zu befassen. Wie kann ich aus den 24 Stunden, die ich habe, die jeder hat, mehr aus mir selber rausholen. Wie geht das? Also Selbstreflexion, mit sich selber beschäftigen. Was sind die Dinge, die ich verbessern möchte im Umgang? Im Umgang mit meinen Mitarbeitern, damit ich diese eben dementsprechend natürlich auch so aufbauen kann, dass sie selber wachsen und dass man selber natürlich dann dadurch auch sicherlich profitiert. Aber und das Ganze war... Ich habe ein Buch gelesen zu dem Zeitpunkt und ja, dann fing der ganze Wandel eigentlich so richtig an.
Welches Buch?
Die 7 Wege der Effektivität war das zu dem Zeitpunkt. Und ja, kann mich noch gut dran erinnern. Das war auch jetzt zu dieser Zeit, habe ich angefangen und über die Feiertage das gelesen. Und ich habe jetzt vor kurzem nochmal reingeguckt gehabt, zufällig, weil ich es in der Hand hatte und hat es einen Kollegen eben empfohlen und da habe ich Zusammenfassungen geschrieben von den einzelnen Kapiteln und wie ich das auf mich selber übertragen könnte. Leitbilder entwickelt, die auch sehr interessant sind, wenn du die jetzt im Nachgang 6 Jahre später nochmal liest. Super interessant. Ja, und damit fing das Ganze erstmal so richtig an. Ja, mit sich selber eben dementsprechend nochmal wirklich befassen und dann zu schauen, was will man selber, wer ist man? Und da merkt man am Ende des Tages, wenn man dann wirklich nochmal eine Schippe drauflegt, dass es da eigentlich vielleicht auch kein Ende gibt. Erstmal.
Und diese ganzen Herausforderungen, die dann so auf dich eingeprasselt sind, jetzt hast du ein Unternehmen, was irgendwie wächst, was auf einmal Steuern zahlen muss, jetzt hast du dich noch mit dem Thema Steuern irgendwie nebenbei beschäftigt, hast dann da für dich eine Strategie entwickelt. Das hast du ja nicht alles aus Büchern wahrscheinlich gehabt, oder?
Doch, anfangs auf jeden Fall, doch. Ich habe dann angefangen, sehr viel zu lesen darüber und habe auch sehr viele Bücher gelesen und bin dann im Nachgang da übergegangen, dass ich nochmal Thema Steuern, ein Steuerseminar gemacht habe für mich selber und mich damit einfach 100% selbst auseinandergesetzt habe. So, dass ich jetzt wirklich auch vor allen Dingen im Bereich Steuern eben mit meiner Steuerberaterin eigentlich ihr sage, was man gerne machen möchte und wohin man möchte und das Ganze dann ausarbeite auf Augenhöhe.
Würdest du sagen, Steuern sind Chefsache?
Ja, muss.
Muss Chefsache sein, muss. Also für einen Unternehmer unumgänglich, sich mit dem Thema Steuern zu beschäftigen.
Absolut. Was erwarte ich denn von einem Berater auf der anderen Seite? In dem Augenblick, wenn die meisten Unternehmer oder anfänglichen Selbstständigen, die gehen zum Steuerberater, oder haben die Hoffnung, dass sie dann beraten werden. Man muss aber eben da die Brille wirklich ablegen und sagen, okay, was sind Steuerberater in dem Augenblick? Sie sind staatlich geprüft, logischerweise. Das heißt, sie bekommen das Mindeste mit in dem Augenblick und gucken eben, dass sie das auch umsetzen, was die staatliche Prüfung, steht ja schon im Namen, eben hergibt. Die haben auch einen Haufen Arbeit und die meisten können sich nicht selber eben auch noch mit Steuerentwicklung eben befassen. Und da muss man eben ganz klar sagen, wo will ich hin? Und wenn ich Unternehmer bin, muss ich auch diese Verantwortung annehmen. Verantwortungsannahme ist das A und O.
Also ich habe mal von einem sehr erfolgreichen Unternehmer auch den Spruch gedrückt bekommen und da hat er tatsächlich recht mit. Ich habe auch diese Erwartungshaltung anfangs immer gehabt, dass ich gesagt habe, ich habe doch meinen Steuerberater.
Absolut,
ich auch. Der kriegt doch Geld dafür. Warum soll ich mich jetzt zusätzlich noch mit dem Thema Steuern beschäftigen? Wenn das losgeht, dass man auf einmal wirklich Steuern zahlen muss, also ich rede jetzt nicht von diesen kleinen Beträgen irgendwie, sondern wenn es halt irgendwann mal böse wird, dass man sich denkt, boah, ist das ganz schön viel Geld, was ich jetzt gerade hier ans Finanzamt überweise, dann ist das in meinen Augen ein guter Stundenlohn, sich mit dem Thema Steuergestaltung selber ein bisschen zu beschäftigen. Und dabei geht es nicht darum, die Steuer zu umgehen oder zu hintergehen oder Schwarzgeld zu machen oder sowas, das meine ich damit gar nicht, sondern es gibt halt Spielregeln in Deutschland, die wir nutzen können und die meisten, mich eingeschlossen, ich würde auch heute behaupten, dass ich noch bei weitem nicht alle Tipps und Tricks irgendwie kenne, aber wenn man, nehmen wir mal das Thema Restnutzungsdauergutachten bei Immobilien, wenn man sich damit nicht auskennt, noch nicht gehört hat, dass es diese Möglichkeit gibt, dann wendet man sie nicht an. Ja. Es ist aber vom Gesetzgeber ein Produkt, was ganz bewusst für die Investoren zur Verfügung steht, nämlich genau für die Immobilien, die halt einen höheren Abnutzungsgrad haben, dass man die Möglichkeit hat, ein bisschen Steuererstattung zu bekommen, um damit die Immobilie halt instand zu setzen.
Ja.
Das ist der Ursprung, den die Gesetzgebung damals mal hatte für das Thema Restnutzungsdauer. Dass man die, wenn das Objekt halt einen gewissen schlechten Zustand hat, zusätzlich erhöhen kann. Wenn ich das Wissen nicht habe, kann ich es nicht anwenden. Und die Erwartungshaltung, dass mir mein Steuerberater das von sich heraus sagt, hey Mensch, ich habe gesehen, du hast da ja nur 2% AFA, warum hast du denn noch kein Restnutzungsdauergutachten gemacht? Das kann der ein oder andere Steuerberater vielleicht reaktiv machen, weil er sich mit dem Immobilienbereich auskennt. Aber es ist eigentlich besser, wenn ich die Spielregeln, in denen ich gerade das Spiel spiele, vernünftig kenne und verstehe und sie dann mit meinem Steuerberater gemeinsam umsetze. Und das meine ich mit dem Stundenlohn. Wenn ich da eine größere Steuerlast vor der Brust habe und mich dann mal intensiv mit dem Thema Steuern auseinandersetze und gucke, was kann ich für meine Situation am besten umsetzen, weil keiner kennt mein Unternehmen oder meine persönliche Struktur so gut wie ich, dann ist das ein gut investierter Stundenlohn, wenn ich damit dauerhaft Steuern sparen kann.
Richtig. Und du sagst es ja, aber genau das ist ja Verantwortungsannahme. Ich bin in meinem Unternehmen und ich bin der Meinung, niemand sollte mein Unternehmen besser kennen als ich selber. Und diese Verantwortung dann eben dementsprechend anzunehmen, auch Liquidität zu erhalten, diese Möglichkeit gibt dir der Staat, das ist ja auch richtig so. Ich meine, du hast Arbeitnehmer, die wollen die Arbeitnehmer schützen, ist auch völlig verständlich, somit musst du dich damit auch beschäftigen, dass du Liquidität im Unternehmen erhältst. Und das kannst du eben mit Steuern, unter anderem kannst du mit Steuern das auch machen, ja.
Ja. Jetzt hast du gerade schon von Büchern gesprochen, die dich weitergebracht haben. Ich frage das eigentlich immer. Also 7 Wege zur Effektivität hast du jetzt gerade schon genannt. Ja. Welches Buch, würdest du sagen, hat dich maßgeblich in deiner Entwicklung gefördert?
Also das auf jeden Fall, in jedem Fall. Dann gibt es noch ein paar andere Bücher. Ein ganz gutes Buch, das ich jedem eigentlich ans Herz lege, der anfängt im Allgemeinen und erstmal darüber nachdenkt, über das Thema Verantwortungsannahme, was eben das A und O ist, ist Der Selbstentwickler. Das ist ein richtig, richtig gutes Buch. Ist auch kein dicker Schinken. Kann man eigentlich ganz gut in 4, 5 Zugfahrten lesen. Das ist ganz, ganz interessant. Ein Klassiker natürlich, Rich Dad, Poor Dad. Ist aber relativ kapitallastig, muss man halt dann in dem Augenblick halt auch wissen. Würde ich auch jedem empfehlen, ehrlich gesagt, ja.
Also Der Selbstentwickler habe ich tatsächlich in der Podcast-Folge noch nicht genannt bekommen.
Ja.
Rich Dad, Poor Dad, ja. Also ich glaube, das kommt bei jedem zweiten gefühlt.
Ja.
Aber Der Selbstentwickler werde ich auch mal unten mit verlinken.
Ja.
Finde ich übrigens auch selber sehr, sehr gut. Definitiv eins der geilsten Bücher. Werde ich auch noch mal mit verlinken. Noch einen letzten Part gerne zu dem Thema nachhaltig im Bestand sanieren. Jetzt haben wir ja ganz viel über Steuergestaltung, über Geldanlagen im Allgemeinen irgendwie gesprochen. Hast du noch einen Tipp für die Zuhörer, die sich vielleicht mit dem Thema Nachhaltigkeit noch nicht ganz so beschäftigt haben? Jetzt sage ich möchte mein Objekt gerne energetisch nach vorne bringen. Wie würdest du von der Priorität her empfehlen, vorzugehen? Was sollte man tun?
Also 2 Dinge. Man muss sich die Bauphysik im Bestand ansehen. Hat die Bauphysik Mängel, zumindest zu dem Zeitpunkt der Errichtung waren sie keine Mängel, aber haben sie zum heutigen Zeitpunkt eben bauphysikalische Mängel. Das ist oft eben bei den Bestandsimmobilien so 60er, 70er Jahre Betonbau und die haben oft Auskragungen irgendwo in irgendeiner Ecke, ob es über der Tür ist, ob es unter der Tür ist, ob es unten im Kellerbereich ist, wie auch immer. Das sind alles Baumängel, die eben Wärmebrücken bedeuten, Heizungsnischen und so weiter. Kann ich mit relativ kleinem Geld eigentlich gut fixen. Das zweite ist Thema Heizungsanlage. Heizungsanlage ist das A und O. Sie wird aktuell in der Debatte leider nicht rein physikalisch betrachtet. Und das muss man aber machen, weil die Wärmepumpe kann nun mal aus einer Kilowattstunde zugeführte Energie 4 Kilowattstunden Heizenergie rausholen. Alleine dieser Aspekt tut meine Immobilie rein nachhaltig gesehen von der Heizungsbelastung her und Energiebelastung her auf 0,25 Punkte runterschrauben. Mhm. Nur mit der Errichtung einer neuen Heizungsanlage. Dann kommt die Diskussion natürlich immer, ja, Altbau, Altbau hin, Altbau her. Natürlich hast du einen Altbau. Kann ich verstehen. Gar keine Frage. Der Kilowattstundenpreis Strom kostet mehr als Gas. Aktuell. Der lag mal bei 1:4. Jetzt aktuell liegt er, wenn wir den Strompreis nehmen, den ich für den Wärmepumpentarif nehme, fast nur noch bei 1:2. Mhm. Das Delta wird kleiner und das geht schneller als alle denken. Wenn ich das jetzt aber schon wenn ich das jetzt schon mal ins Verhältnis setze, ich habe eine Wärmepumpe, eine Kilowattstunde, ich kriege 4 raus, ich bezahle aber vielleicht 2-mal den Strompreis, habe ich ja trotzdem jetzt schon, auch im Altbau, einen positiven Effekt. Mhm. Muss halt wissen, wie ich damit umgehe. Ne? Also Heizungsanlage ist eigentlich der größte Hebel. Gar keine Frage.
Okay. Mhm. Und Dach und Fassade, wie wichtig empfindest du das?
Ja, wenn ich die Energie erstmal drin habe, will ich sie drin lassen, logischerweise. Realistisch betrachtet reden wir da vielleicht über 30%, die ich so ein bisschen einspare insgesamt im gesamten Paket. Kann man machen, ist aber natürlich auch relativ aufwendig, muss man auch so sehen.
Anderer Kostenaufwand auf jeden
Fall. Anderer Kostenaufwand, ja. In jedem Fall. Ergibt Sinn, wenn ich das Gebäude eben natürlich auch langfristig sehe, Thema Nachhaltigkeit, das zu tun, ja.
Also wenn ich das einmal so zusammenfassen kann, im Prinzip Prio 1, erstmal schauen, ob man irgendwelche kleineren Flächen, so nenne ich das jetzt mal, egal in welcher Richtung, vielleicht auch Dachbodenausbauten oder Dachböden, Entschuldigung, oder Kellerdeckendämmung oder sowas, also im Prinzip kleinere Flächen dämmen kann, weil das mit einem kleinsten Kostenaufwand im Prinzip verbunden ist. Ja. Dann würdest du auf jeden Fall empfehlen, sich mit dem Thema Heizung auseinanderzusetzen.
In jedem Fall, ja.
Und das auch bei Altbauten. Gerne mal das Thema Wärmepumpe für sich prüfen.
Ja.
Und erst danach würdest du an das Thema Dach und Fassade drangehen. Fenster, also Gebäudehülle, nennen wir es Gebäudehülle.
Ja. Fenster natürlich, klar.
Wenn man Fragen zu solchen Themen hat, mit welchen Fragen kann man auf dich zukommen? Also in welchem Bereich? Eher dieser Ingenieursbereich oder auch das Thema Nachhaltigkeit? Womit könnten unsere Zuhörer auf dich zukommen?
Ja, grundsätzlich mit allen Themen, was die Gebäudesanierung zu tun hat. Also unser Büro hier im Ländlichen befasst sich mit Immobilien im Allgemeinen. Wir sind Energieberater, wir planen eben dementsprechend natürlich auch solche Gebäude, muss aber nicht unbedingt sein. Meistens im größeren Stil, logischerweise, wenn irgendwelche Fragen kommen zu Sanierungen im Allgemeinen, zu energetischen Themen, Heizungsthemen, Lüftungsthemen, also mechanische Gewerke, elektrische Gewerke, grundsätzlich. Alles, was mit Technik an sich zu tun hat an dem Gebäude und Bauphysik, da ist man bei uns eigentlich sehr, sehr gut aufgehoben.
Dann würde ich deine Kontaktdaten auch nochmal in der Podcast-Folge verlinken.
Gerne.
Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die Zuhörer uns noch ein paar Fragen stellen würden. Mhm. Darf ich dann damit nochmal auf dich zukommen für den Podcast? Perfekt. Ja, dann erstmal vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast. Und ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt kommen noch weitere spannende Folgen mit spannenden Investoren. Wenn ihr Fragen habt, die ihr gerne im Vorfeld geklärt haben wollt, kommt gerne auf uns zu.
Gerne. Danke, Marc.
Das war's für heute mit R&G Zeit für Neues. Wir hoffen, du konntest etwas Neues lernen und bist inspiriert. Schau in unserem Immobilienclub vorbei, um die Diskussion fortzusetzen. Vergiss nicht zu abonnieren und teile diesen Podcast mit deinen Freunden.